Und das gilt natürlich für uns Erwachsene als allererstes. Nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Also wenn wir den Anspruch haben, unsere Kinder durch diese Zeit irgendwie gut durchbegleiten zu möchten. Und ich kenne viele Eltern, die diesen Anspruch irgendwie haben. Mhm. Da geht es auch nicht darum, jede Angst zu verbergen. Ne? Also dann Aktivierung zu verbergen ist Selbstkontrolle, ist nicht Selbstregulation.
Ja.
Also wenn wir in einem selbstregulierten, in einem regulierten Zustand sind, dann ist das super. Dann merken das die Nervensysteme in unserer Umgebung und können sich daran koregulieren. Und wenn wir aber Ängste haben zum Beispiel, dann gibt es ja auch nochmal diesen nächsten Schritt. Ängstigt mich meine Angst? Oder weiß ich, das ist was Natürliches und bin ich okay mit meiner Angst?
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. So schön, dass du hier dich eingeschaltet hast, um das folgende Interview zu hören. Ich freue mich riesig und möchte vorher ein paar klitzekleine Dinge noch anmerken, die wichtig sind oder wichtig sein könnten für dich. Dieser Podcast-Geburtstag ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, denn ich habe zu diesem Geburtstag lauter meiner Meinung nach Friedensstifterinnen und Stifter eingeladen. Teilweise kenne ich sie ganz gut schon und schätze die Arbeit von jedem oder jeder Einzelnen, die ich eingeladen habe. Mir geht es wirklich darum, dass wir erstmal bei uns selber anfangen, hier Frieden in uns schaffen und dadurch zum Leuchtturm werden und diesen Frieden auch in die Welt bringen können. Deswegen werde du auch zur Friedensstifterin. Es gibt ein Gewinnspiel und dieses Gewinnspiel geht genau eine Woche. Das heißt, es ist wichtig, dass du jetzt sofort vielleicht aktiv wirst im Anschluss an das Interview. Alle Gewinnspielbedingungen, sag ich jetzt mal, stehen in den Shownotes. Und nur so viel dazu, du gewinnst auf jeden Fall etwas, wenn du teilnimmst. Wenn du ein bisschen mehr Glück hast, dann kannst du bis zu einem Kursplatz gewinnen beim Wutkurs, der Ende des Monats startet, ein Live-Kurs. Du kannst ein 1:1-Coaching gewinnen oder eine Workshop-Aufzeichnung von einem genialen Workshop. Und das, was du sonst auf jeden Fall gewinnen wirst, lohnt sich meiner Meinung nach auch, denn es ist super praxisorientiert. Und eben gerade habe ich den Wutkurs schon genannt. Das ist der zweite Punkt, auf den ich kurz ansprechen möchte. Die Warteliste ist jetzt sofort geöffnet, auch in den Shownotes zu finden. Das heißt, wenn du Lust hast, ich sag nur so viel dazu, es wird sehr, sehr, sehr intensiv und praxisorientiert. Ich möchte dir nicht so viel Theorie an die Hand geben, die kriegst du auch, ja, aber in den Lives wird es praktisch. Es wird intensiv, es wird praktisch und du wirst wirklich tauchen gehen mit mir zusammen zu den Ursachen deiner Wut. Das heißt, wenn du darauf Lust hast oder dich interessierst, dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein und auch dort wird dich eine kleine Überraschung erwarten. Und du wirst zum Kursstart oder kurz vor Kursstart die erste Lektion zur Verfügung gestellt bekommen. Ganz gratis, ganz kostenlos zum Reinschnuppern. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, dich auf die Warteliste einzutragen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude und Spaß mit dem folgenden Interview. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen kannst und all deine Fragen werde ich auf jeden Fall persönlich beantworten. Und jetzt geht's los. Hallihallo in die große Runde. Herzlich willkommen hier zurück im Leuchtturm zu einer neuen Folge. Heute mit einem Special Guest. Liebe Kathi, ich begrüße dich ganz, ganz, ganz herzlich hier bei mir im Leuchtturm. Hallo.
Hallöchen und ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, danke, dass es geklappt hat. Ich habe dich eingeladen. Erstmal möchte ich dich ein bisschen vorstellen. Und wenn irgendwas fehlen sollte, dann sag mir bitte Bescheid. Soweit ich weiß, bist du Mutter von zwei Jungs, stimmt das? Ja, ne? Und du bist Traumatherapeutin in Somatic Experiencing ausgebildet und Gestalttherapeutin. Und du hast ein wunderbares Netzwerk aufgebaut, den Helper Circle, mit dem du ganz, ganz viele Menschen erreichst, um ja an der Stressregulation zu arbeiten, um sich ein bisschen mit dem Nervensystem vertraut zu machen. den Alltag besser zu gestalten. Und ich finde, wir haben eine gemeinsame Mission. Deswegen habe ich dich auch eingeladen zu dieses, für mich ist es einfach so stark, dieses Bild, dass wir zu gesunden, emotional gesunden Erwachsenen irgendwie werden sollten, unsere eigene Geschichte anschauen sollten und vor allen Dingen eben unser Nervensystem verstehen, unsere Gefühle verstehen und unsere Gefühle ernst nehmen und auch wirklich ausleben und dass wir das natürlich auch an unsere Kinder weitergeben sollten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das zu einer friedlicheren Welt führen kann, in der weniger Konflikte entstehen. Und das ist auch das Thema, was ich heute gerne in diese Folge mitnehmen möchte. Und ich hatte dir schon erzählt, dass mich viele Mütter angesprochen haben, als es so ja rund um die Wahl ging und auch davor schon. Henriette, es macht mich so fertig, dieses Weltgeschehen, die Sorgen, Klimawandel und Wahlen und globale Politik, lokale Politik. Und das war gerade, als unser Nervensystemskurs lief und da hatten wir es natürlich sehr davon. Und dann dachte ich, oh, das ist eigentlich echt mal ein Thema für den Podcast. Und ich dachte, Kathi, ich glaube, wir sind auf einer Wellenlinie, auf einer Wellenlänge. Und deswegen wollte ich dich gerne einladen.
Ja, sehr genau. Schön.
Ja, meine erste Frage. Ich glaube, wir haben eben schon im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, dass es nicht die Lösung, glaube ich, geben wird. Ne? Dass wir einfach nur schauen können, wie können wir damit umgehen. Und die erste Frage ist so, wo ich gerne mit dir so einsteigen würde. Wenn in dieser Welt schon so viele Krisen, Kriege, Sorgen, Ängste bestehen, wo können wir ansetzen? Wo können wir am besten ansetzen, dass wir damit gesund umgehen können? Wir können es ja nicht wegmachen. Ich merke, dass da ganz viel Angst ist, ganz viel Sorge, bis hin zu Panikattacken bei vielen Menschen, aber auch viel Wut. Ich merke auch, dass da viel Wut ist. Also wenn ich so Nachrichten oder so lese, was Mr. Trump wieder geleistet hat, dann merke ich auch so, wow, also da wird in mir die Wut stark. Wie ist das bei dir? Wie fühlt sich das für dich an?
Das ist immer wieder unterschiedlich. Also es, gerade in der Wahlkampfzeit, da war bei mir ganz viel Sympathisierung und auch Wut. Also auch auf bestimmte Verhaltensweisen von Politikern und auch Politikerinnen hier in Deutschland. Und Wut ist ja erstmal, da kommt der Sympathikus mit der Mobilisierungsenergie und gepaart mit dem Gefühl Wut. Und das ist ja was, was uns schützen soll. Also wir gehen in die Mobilisierung, weil wir das Gefühl haben, etwas tun zu können, um von einem Gefühl der Gefahr wieder zurück zu mehr gefühlter Sicherheit zu kommen. Das heißt, wir fühlen uns noch mächtig. Wir können was tun. Und ich selber komme dann ganz oft wirklich ins Tun. Und ich habe dann auch auf meinen Social-Media-Kanälen das Thema Regulation und Wahlen oder Wahlverhalten mit aufgegriffen. Ich bin der Partei beigetreten. Ich habe mich im Wahlkampf engagiert, habe Flyer verteilt, habe Briefe in Briefkästen geschmissen etc. Also habe das Gefühl gehabt, ich kann was tun. Und das ist schon auch diese Mobilisierungsenergie, diese sympathikotone Aktivierung, die ist bei mir meistens sehr produktiv. Und landet nicht irgendwie in einem, oh, ich platze gleich und eben nicht in Panikattacken, sondern ich gehe dann meistens ins Tun, ins Wirken und versuche, Dinge zu verändern. An den Stellen, wo ich sie verändern kann. Also es gibt einen bestimmten Einflussradius, wo ich Einfluss haben kann. Und der beschränkt sich in ganz vielen Fällen erstmal auf meine Familie und auch auf meinen Freundinnenkreis, auf mein Arbeitsumfeld. Dann bin ich in der privilegierten Situation, eben mittlerweile eine gewisse Reichweite zu haben und kann dort irgendwie mein Wirkungsfeld noch ausweiten. Und das befriedigt dann diesen sympathikotonen Impuls ganz häufig schon ein bisschen mehr. Also ganz schrecklich ist ja dieses Erleben von Hilflosigkeit. Und das habe ich aber auch oft genug. Ich meine, die Wahl ist gelaufen, wie sie dann eben auch gelaufen ist. Und die Dinge in der Welt geschehen, wie sie eben geschehen. Und manchmal sitze ich da mit einem Kopfschütteln und mit einer absoluten, was macht das eigentlich alles für einen Sinn? Und so einer Politikverdrossenheit auch einfach und so einer, keine Ahnung, was soll man denn da jetzt machen? Ja. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich denke, nee, jetzt erst recht. Also da juckst du mit den Mittelfingern und dann geht's weiter mit noch mehr Energie als vorher.
Hast du denn auch manchmal das Gefühl, dass so, also ich muss manchmal die Nachrichten richtig ausstellen. Ich merke manchmal so, boah, jetzt ist zu viel. Ne? Also ich lese schon relativ, ich lese sowieso nur, also ich gucke mir schon keine Videos oder sowas von irgendwelchen Kriegsszenarien an, um einfach mein Nervensystem ein bisschen zu schonen, weil ich merke so gerade das Visuelle, das macht ganz viel mit mir. Wenn ich lese, dann muss ich das auch sehr dosiert machen, auch so mit kleinen Häppchen. Also ich kann auch nicht zu viel, dann merke ich auch so, oh. Dann merke ich auch genau, wie du es schreibst, diese wie du es gerade beschreibst, die Hilflosigkeit, die Ohnmacht wird dann so stark, dass ich dann auch manchmal merke, so, ja, dass ich in diese Starre wirklich falle, ne? So in den dorsalen Zustand eher und dass ich dann wirklich so, boah, schwer werde. Und hast du noch konkrete Tipps, weil das ist genau das, was Mütter auch gesagt haben, dass sie so sagen, sie wissen gar nicht, was sie tun sollen. So dieses, du hast gerade gesagt, genau, aktiv werden, aber wenn du so in der Starre bist, was würdest du diesen Müttern empfehlen oder den Eltern empfehlen?
Verschiedene Dinge. Also einmal, was mir da spontan einfällt, und es ist eine Liste, eine nicht komplette Liste wahrscheinlich, die ich jetzt aufzähle, aber das Erste, was mir gerade einfällt, ist so ein bisschen Wissen über, also ein bisschen Biochemie. Mhm. Das Wissen über Adrenalin und Cortisol. Ich weiß nicht, wie sehr deine HörerInnen und FollowerInnen darüber Bescheid wissen. Also die Halbwertszeit von Cortisol, nochmal zurück. Adrenalin ist unser Kurzzeitstresshormon. Ja, wenn wir uns erschrecken oder wenn wir merken, ah, da läuft irgendein Tier hinter uns her und wir haben das Gefühl, das will uns in die Wade beißen, dann schießt Adrenalin in unseren Körper und das ist unser Kurzzeitstresshormon. Und das hat eine Halbwertszeit von 2 Minuten. Und es bedeutet, dass wenn kein Adrenalin mehr hinterherkommt, ist nach 2 Minuten nur noch die Hälfte da und es baut sich immer mehr ab. Und nach ungefähr 7 bis 10 Minuten ist das Adrenalin dann also wieder abgebaut und unser Körper wieder in einem ruhigeren Zustand. Mhm. Wenn der Stressor länger als 1/4 Stunde andauert, ist der Kurzzeitsprint vorbei und wir gehen in die Langzeitstressspirale sozusagen. Und dann geht das Adrenalin zurück, wird nicht kein Adrenalin mehr ausgestoßen oder nur noch immer mal wieder. Mhm. Und dann übernimmt Cortisol. Und Cortisol ist wirklich unser Langstreckenstresshormon und ist erst nach ungefähr 24 Stunden wieder auf einem normalen Level. Das bedeutet, dass, also das mache ich für mich auch manchmal, meistens, also ich denke oft dran und ich merke es, wenn ich nicht dran denke, dass ich mich diesen Sachen maximal 1/4 Stunde aussetze. Also eigentlich eher 10 Minuten, dann gibt es noch so ein bisschen Puffer, dass ich nicht länger als 10 Minuten mich diesem visuellen oder auch schriftlichen Stress aussetze. Denn egal, ne, wenn wir was sehen, wenn wir was lesen, unser Nervensystem, wir sind empathische Wesen, wir fühlen mit Menschen mit, denen es schlecht geht, die Leid erleiden. Unser Nervensystem übernimmt manchmal oder reagiert einfach drauf und geht auch in eine Stressantwort. Und wenn ich diesen Zeitraum begrenze, dann vermeide ich es zumindest schon mal, dass ich in diesen Cortisolzustand gehe, von dem ich einfach viel länger was habe. als wenn ich in einem Adrenalinzustand bleibe. Also da, wenn das Cortisol einfach so hoch geht, dann kann es sein, ne, wir haben so einen natürlichen Cortisol-Level, der ist morgens höher und dann geht er im Laufe des Tages runter. Morgens, damit wir gut aus dem Bett kommen, damit wir die Reize von außen, damit die uns wecken können, das Sonnenlicht, das Vogelzwitschern etc. Über den Tag baut sich das Cortisol ab und abends sind wir dann unempfindlicher für diese Geräusche von außen. Wir sind mehr auf Rückzug, wir werden nicht mehr, wenn wir schlafen, werden wir nicht von jedem kleinsten Geräusch wach, sei denn es ist das Husten des eigenen Kindes. Aber das Vogelzwitschern oder auch Autogeräusche, wenn man in der Stadt wohnt, da sind wir geräuschunempfindlicher in der Regel. Und dann baut es sich über Nacht wieder auf, das Cortisol, und dann können wir morgens wieder besser wach werden. Und wenn dann aber eben, keine Ahnung, am Nachmittag so eine Cortisolspitze da irgendwie reinschießt, dann ist das Cortisol unter Umständen am Abend noch total hoch und hindert uns am Einschlafen. Ja, also alleine das Wissen kann manchmal dazu führen, dass man sehr etwas bewusster Stress in seinen Tag einplant und auch die Dauer von Stress und damit das Schlafverhalten verändert. Und ich weiß, dass als meine Kinder klein waren, die sind jetzt beide erwachsen, die Schlaflosigkeit, also diese Schlaf, dieser wenige Schlaf, das war einfach mein Endgegner. Ja, also die Tage waren sowieso schon anstrengend, aber mit Schlafmangel waren sie einfach eine Katastrophe.
Ja, ich glaube, das stimmt ja dazu. Ja, absolut. Ja, klasse. Ja, spannend, genau. Ich denke, das ist auch, also, ne, das mache ich auch ganz intuitiv schon, wirklich immer so klein, kurz und klein und dann lieber. Und an einem bestimmten, also ich habe mir auch so angewöhnt, das halt nicht den ganzen Tag durch, immer wieder, ne, sondern wirklich sich dann einfach einen Zeitpunkt zu suchen. Okay, jetzt gucke ich mal, was in der Welt passiert und dann ist auch wieder gut. Genau. Dann kann ich mir meine Gedanken zu machen. Ja. Ich habe, mir fällt gerade ein, ich hatte letztes Jahr ein Theaterstück gesehen von einer Oberstufe, von einer Klasse auf einem Theaterfestival in Hamburg. Das hat mich sehr beeindruckt. Und da kam heraus, dass die Jugendlichen, also da war ich wirklich, also es hat, ich habe jetzt sogar Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil die einfach so, ja, es war ein selbstgeschriebenes Stück, ne, und da ging es wirklich so um ihre Sorgen, um ihre Ängste, um alles, was gerade in der Welt passiert. Und da habe ich auch gemerkt, so, boah, das ist echt gerade eine Generation, die da heranwächst, ne, die wirklich schwer zu tragen hat, also in dem Bereich, ne, was so Veränderungen einströmt. Und du hast so einen schönen Satz, den du mal sagst, du kannst mich gern korrigieren, aber wenn ich feststehe, nur dann kann ich jemanden halten, ne?
Nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten.
Genau, nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Und das ist genau das, was eben mir auch viele Mütter immer wieder so schildern. Ne? So, wie kann ich denn mit meinem Kind, also ne, natürlich gibt es das ganze Altersspektrum mit Kleineren, mit Älteren, mit Jugendlichen, mit Größeren. Also das heißt, ich muss mich erstmal um mich selber kümmern und schauen, dass ich damit gut umgehen kann und mein Nervensystem einigermaßen in Balance halte. Aber wie kann ich jetzt damit umgehen? Was kann ich mit meinen Kindern? Und da bist du ja nun die Expertin dafür, für Regulation auch für Kinder. Wie kann ich mit Kindern oder Jugendlichen da einen guten Umgang finden, mit dieser Situation umzugehen? Denn die sind ja noch hilfloser und ohnmächtiger als wir und haben ja auch noch diesen ganzen Weitblick nicht. Ne? Also für die ist das ja manchmal sehr beruhigt. Und da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie du das siehst oder ja, wie man da auch den Eltern helfen könnte, was man denen vielleicht noch für Tipps geben könnte.
Ja, also das ist auch, muss ich ein bisschen, es sind mehrere Aspekte. Also einmal, viele, die bei mir in die Praxis kommen, haben so den Wunsch, ja, wie kann ich denn mein Nervensystem da regulieren in dieser Welt sozusagen? Wie kann ich entspannt sein und wie kann ich ruhig sein? Und an manchen Stellen ist es ja einfach so, also unser Nervensystem hat die Aufgabe, die Amygdala, unser Alarmzentrum, anzuschalten, wenn es gefährlich ist, und auszuschalten, wenn es nicht gefährlich ist. Das ist ein gesundes Nervensystem. Ja, der innere Alarm geht an, wenn es im Außen gefährlich ist, und der innere Alarm ist aus, wenn es im Außen sicher ist. Und das heißt, wenn es im Außen gefährlich ist und der Klimawandel oder die politischen Verhältnisse sind jetzt alles andere als sicher oder machen diesen Ausblick auf Zukunft oder sie senden einfach sehr viele Signale von Gefahr. Und dann ist es ganz natürlich, dass Nervensysteme da aktiviert werden, dass der innere Alarm anspringt. Ich glaube, das ist erstmal wichtig zu wissen. Ja, dass es wirklich schwierig ist und eigentlich nicht gesund ist, wenn ein Nervensystem ruhig ist, obwohl draußen Gefahr ist. Jetzt dürfen wir da gerne genauer hingucken. Es ist ja keine, also es gibt eine akut bedrohliche Gefahr, wo dein Leben innerhalb der nächsten 10 Sekunden in Gefahr ist. Oder ob es eine langfristige, so eine unterschwellige Gefahr einfach ist. Ne? Und das dürfen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Also natürlich, wenn ich an Politik denke, an die politische Situation oder auch an den Klimawandel, an andere Dinge. Manche Familien haben mit finanziellen Sorgen, wirklich existenziellen Ängsten zu tun. Das sind ja alles reale Zustände. Und wenn wir uns damit beschäftigen, reagiert unser Nervensystem drauf. Und auch in den Momenten, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, kann es gut sein, dass da so eine unterschwellige Grundaktivierung da ist. Und das können, und die kann sich bei jedem Menschen auch unterschiedlich zeigen. Sei es auch teilweise durch Panikattacken, sei es teilweise durch generalisierte Angststörungen, was auch immer, Schlaflosigkeit, verschiedene andere Symptome. Und das erstmal zu würdigen, das ist erstmal eine Reaktion des Nervensystems ist auf was Reales. Und gleichzeitig sich aber auch bewusst zu machen, jetzt hier gerade, wenn ich hier vor meinem Rechner sitze oder auf meinem Sofa sitze oder die Frühlingssonne genieße, ist mein Leben nicht akut in Gefahr. Und ich kann schauen, ob es einen Ort gibt in mir, und da spreche ich an die Erwachsenen erstmal, in mir, wo ich ein bisschen mehr Ruhe finden kann, wo ich eine Reaktion meines Körpers finde. Ne, manchmal ist es ja dann irgendwo aufgeregt und vielleicht finde ich etwas, was irgendwie etwas mehr Ruhe ausstrahlt. Und das soll gar nicht irgendwas wegmachen, sondern ein Und. Ja, da ist die Aufregung und es gibt aber auch Orte der Ruhe in mir. Und es ist okay, an diese Orte der Ruhe zwischendurch mal zu gehen. Denn wir brauchen diese Kraft für die Momente, wenn es wirklich wichtig ist. Mhm. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich 24/7, der Klimawandel und wir werden alle sterben. Und so fühlt es sich ja manchmal an. Also gerade auch, ich erlebe das viel bei Teenagern, weil da natürlich die Gehirnentwicklung so ist, dass da die Emotionen manchmal wirklich ganz stark werden und der Neokortex noch nicht im Erwachsenenzustand ist und Schwierigkeiten hat, das zu regulieren. Und die Emotionsregulation da einfach viel wilder ist, sag ich mal. Erleben wir das bei Jugendlichen ganz viel. Wirklich diese panische Angst. Und da dann zu erlauben, da ist die Angst und die ist berechtigt und die ist gut. Und guck mal, wo in deinem Körper gibt es vielleicht zusätzlich noch einen Ort, der sich etwas ruhiger anfühlt. Und es ist in Ordnung, dorthin zu gehen und dich auszuruhen. In den Momenten, wo du nicht akut gefährdet bist und wo du nicht deine Kraft brauchst, um zum Beispiel eine Demo zu organisieren oder Wahlkampf zu machen oder dich politisch anders zu engagieren oder sozial zu engagieren oder wie auch immer. Also wirklich bewusst mit seinen Kräften da auch ein bisschen zu haushalten und seinem Nervensystem wirklich die Erlaubnis zu geben, zur Ruhe zu kommen. Und das gilt natürlich für uns Erwachsene als allererstes. Nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Also wenn wir den Anspruch haben, unsere Kinder durch diese Zeit irgendwie gut durchbegleiten zu möchten. Und ich kenne viele Eltern, die diesen Anspruch irgendwie haben. Mhm. Da geht es auch nicht darum, jede Angst zu verbergen. Ne? Also dann Aktivierung zu verbergen ist Selbstkontrolle, ist nicht Selbstregulation.
Ja.
Also wenn wir in einem regulierten Zustand sind, dann ist es super. Dann merken das die Nervensysteme in unserer Umgebung und können sich daran koregulieren. Und wenn wir aber Ängste haben zum Beispiel, dann gibt es ja auch nochmal diesen nächsten Schritt. Ängstigt mich meine Angst? Oder weiß ich, das ist was Natürliches und bin ich okay mit meiner Angst? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt für Erwachsene, auch in der Kommunikation mit ihren Kindern. Und ich bin jetzt gerade mehr bei etwas älteren Kindern, mit denen man über diese Themen einfach auch spricht. Ich habe auch Angst. Und das ist ganz natürlich. Und da können wir das und das irgendwie tun. Ja, wir können die SOS-Übungen machen. Bei Erstarrung können wir die Sonnenübungen machen oder andere Sachen, die den Vagusnerv aktivieren. Oder wir können singen. Wir können Gemeinschaft genießen und fördern. Wir können gucken, wen haben wir, an wen wir uns wenden können. Wie können wir Verbundenheit wiederherstellen, wenn wir uns irgendwie in uns zurückgezogen haben. Ich als Elternteil bin präsent. Du kannst dich einfach ohne Worte an mich kuscheln. Ich bin da. Bei uns sind das sogenannte Katzenstunden, wo ich als Mama keine Fragen stelle und nichts. Es muss nicht geredet werden, aber es ist einfach körperliche Nähe. Wie Katzen, ne? Die reden ja auch nichts, fragen keine Fragen, sondern einfach da. Das waren immer unsere Katzenstunden.
Schön.
Und also ich glaube, diese Angst vor der Angst nehmen, und das ist eine Aufgabe, die wir Erwachsenen uns anschauen können. Wie gehe ich eigentlich mit meiner Angst um oder mit meiner Wut? Urteile ich die? Gehe ich nochmal mehr in Panik, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich Angst und mein Kind merkt es und oh, was mache ich jetzt? Also ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber in den Nervensystemen sieht es manchmal so aus. Und wenn wir okay sind mit unserer Angst, mich ängstigt das auch, was da ist. Und gleichzeitig haben wir hier wirklich einen guten Ort für uns. Also auch wieder dieses Und schaffen, so ein Gegengewicht wir haben uns, wir haben hier eine Wohnung, wir haben hier in diesem Augenblick keinen Krieg. Und spür das. Ja, wie nimmst du diesen Frieden, also die Abwesenheit von Krieg in dir gerade? Uns fliegen keine Bomben über den Kopf. Und ja, es ängstigt einen, wenn das so nah vor der eigenen Haustüre und ne, die Gedanken an die Zukunft. Und jetzt in diesem Augenblick sind wir in Sicherheit. Also das auch immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen, das kann auch unheimlich hilfreich sein. Und je kleiner Kinder sind, desto weniger kann man mit denen darüber sprechen, desto mehr ist Koregulation das Tool, was wirkt. Je ruhiger unser Nervensystem ist, und dazu ist es okay, Angst zu haben, aber okay, mit der Angst zu sein, ist da einfach dann hilfreich. Und also, dass wir wissen, dass wir uns aneignen, dass wir uns damit beschäftigen, was kann ich machen, wenn ich ängstlich bin, wenn ich Sorgen habe? Habe ich Menschen an meiner Seite? Wie gehe ich mit Angst um? All das macht einen Unterschied. Ja, ob ich meinem Kind vermittle, wenn ich Angst habe, bin ich völlig hilflos und raste aus und keine Ahnung. Oder ich habe Angst und ich kann mir Hilfe holen. Ich kann mich an meinen Partner, Partnerin irgendwie wenden oder eine Therapeutin, Therapeuten, Freunde, Freundinnen. Ich tue mir selber gut. Ja, also ich kann selber liebevoll mit mir sein. Und das dürfen unsere Kinder ja durchaus mitbekommen. Denn dadurch lernen sie ja auch selber mit Ängsten umzugehen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, unseren Kindern gerne mitgeben können für ihre Zukunft, mit Ängsten und Herausforderungen umgehen zu können, einen Umgang zu finden. Denn die werden das brauchen. Sie werden mit Herausforderungen zu tun haben. Und wenn es keine Kriege sind, dann sind es die Umweltkatastrophen. Wenn es keine Umweltkatastrophen sind, dann sind es andere Katastrophen. Also auch wenn sie gerade schlimmer werden, Katastrophen gehörten immer zum Leben auch dazu. Mhm. Unsere Körper sind durchaus darauf ausgerichtet, auf Katastrophen auch reagieren zu können. Das heißt nicht, dass das angenehm ist, doch unsere Körper kennen das. Und also so ein bisschen, und das soll jetzt kein Kleinreden von Katastrophen sein, ne? Und es gilt, jede Katastrophe irgendwie zu verhindern. Und gleichzeitig ist es eine Illusion, als hätte Leben irgendwann einmal in der Menschheit keine Katastrophen gehabt. Und seien es, dass der Lieblingsmensch verstirbt. Das ist eine Katastrophe, ne? Also alleine das Ende des Lebens bringt Herausforderungen ja mit sich. Oder Unfälle. Also ich glaube, Resilienz zu fördern, Regulationsfähigkeit zu fördern, das ist etwas, was wir unseren Kindern mitgeben können. Und es ist weniger das, sie von jeder Katastrophe fernzuhalten, sondern ich glaube wirklich, dass es so ein bisschen sie darauf vorzubereiten, dass es Katastrophen geben wird und dass sie gewappnet sind.
Ja, ich glaube, da würde ich gerne nochmal auf diesen Punkt zurückgehen, weil ich glaube, das ist so, so, so wichtig nochmal. Du hast vorhin relativ am Anfang gesagt, Selbstkontrolle, Selbstregulierung, ne? Der Unterschied zwischen Selbstkontrolle und Selbstregulierung, weil wir so drauf getrimmt wurden, von klein auf uns zu kontrollieren, ne? Und auch gerade so diese ganze Mindset-Arbeit, ne? Also kontrolliere deine Gedanken und so weiter und so fort. Und das ist ja so präsent, ne? Du darfst ja einfach nicht dran denken. Und natürlich sage ich auch meinen Klienten, okay, wir können auch einen Fokus ändern, ne? Ich kann auch den Fokus auf die blühende Blume lenken oder auf den Müllhaufen daneben. Ne? Natürlich, das ist eine Entscheidung. Ne? Und nichtsdestotrotz, glaube ich, vielleicht magst du da noch einmal, ich finde das so wichtig, wirklich dieser Punkt Selbstkontrolle versus Selbstregulierung, weil das ist ja genau das, was wir unseren Kindern auch vermitteln wollen. Ich möchte ja, dass meine Kinder sich selbst regulieren lernen und eben nicht das Gefühl haben, okay, das darf jetzt alles nicht sein, ich muss jetzt nur an was Positives denken und dann ist alles gut. Das würde ich gerne nochmal, fand es super. Also einfach nochmal so ein bisschen tiefer.
Ja, da habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben.
Ja, perfekt. Das ist doch schon mein Thema. Dann erzähl mal, genau.
Ja, ich habe da ein Beispiel genommen und ich erinnere mich noch so gut daran, als eins meiner Kinder, ist eigentlich egal welches ich nehme, mit beiden hatte ich die Situation. Ich habe sehr viel Zeit mit denen alleine verbracht und da hatte ich, ich glaube, es war mein älteres Kind, aber die Situation, die ich da jetzt im Kopf habe. Aber es hat sich eigentlich regelmäßig wiederholt. Und wahrscheinlich kennt es jeder Mensch mit Kindern. Ich habe ein wichtiges Telefonat und ich möchte, dass mein Baby schläft, wenn dieses Telefonat stattfindet. Und das Telefonat kann auch, ich möchte mal einmal in Ruhe duschen oder ich muss einfach kurz mal Rechnung schreiben oder bezahlen oder was auch immer. Ich brauche einfach einen bestimmten Zeitraum ohne mein Kind und ich möchte, dass es einfach dann schläft. Und es fängt ja schon am Vortag meistens dann irgendwie an, was wir da für eine Nachmittagsgestaltung irgendwie machen, dass es nicht zu früh, nicht zu spät ins Bett, damit es morgens schön den richtigen Rhythmus, dass wir es da austoben und keine Ahnung, damit der Hunger zur richtigen Zeit gestillt ist. Und in mir drin, eine Anspannung, klappt das alles, mein Nervensystem, tatütata, amygdala. Und ich versuche, mein Baby zum passenden Zeitpunkt zu stillen, hinzulegen oder Flasche zu geben oder was auch immer. Das Ritual rechtzeitig anzufangen, aber auch nicht zu spät und nicht zu früh. Und ich liege daneben, ach, ich bin auch ganz müde schon. Oh, ich schlafe auch gleich ein. Und in meinem Nervensystem, und die Anspannung steigt, klappt's nicht. Und das Kind denkt sich alles andere, nur nicht ans Schlafen. Ne? Also es wird immer unruhiger, je näher es an diesen Telefontermin irgendwie kommt. Und ich tue so, als wäre ich müde. Ich tue so, als wäre ich ganz ruhig und entspannt. Das ist das Verhalten, was nach außen vielleicht auch genauso aussieht. Und ich meine, Müdigkeit musste ich sogar noch nie vorspielen. Aber mein Nervensystem innerlich, der innere Alarm war einfach an. Und das spürt das Gegenüber. Und ich habe mich versucht, selbst zu kontrollieren. In der Hoffnung, dass mein Kind drauf reinfällt. Ist es eigentlich nie. Und es hat dann immer erst zu dem Augenblick geklappt, an dem ich losgelassen habe, meiner Müdigkeit nachgegangen bin, eingeschlafen bin. Und dann war mein Kind auch innerhalb kürzester Zeit eingeschlafen. Wenn mein Nervensystem in die Ruhe gegangen ist, alles klar, scheiß auf das Telefonat, scheiß auf die Dusche, Rechnung, whatever. Aber da hat dann die Koregulation dann funktioniert. Und das ist wirklich dieses, ne, ich bin gar nicht wütend. Wir tun so, als wären wir nicht wütend und innerlich ist aber einfach, das Nervensystem spricht eine andere Sprache. Und dazu gehört eben auch das, was du gerade gesagt hast, ja, unser Mindset hat einen Einfluss auf unseren Körper und auf unser Nervensystem. 20% der Nervenbahnen laufen vom Gehirn zu den Organen und Muskeln und alles. Und das hat natürlich einen Einfluss. 80% der Nervenbahnen, also gerade die des ventralen Vagusnerves, laufen aber von den Organen und von den Muskeln zum Gehirn. Und wenn jetzt 20% sagen, ist doch alles gut, entspann dich mal, etc., dann kommt das schon auch irgendwo an. Und es auch manchmal reicht das auch, ne, wenn wir nicht aktiviert genug sind. Und wenn das aber, ne, entspann dich mal, chill deine Base und so, von oben nach unten geschickt wird, und das Herz aber die ganze Zeit sagt, düdüm, 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 und die Nebennierenrinnen, Adrenalin, 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 dann kommt da was ganz anderes oben beim Gehirn an. Und das ist einfach viel stärker. Und ich meine, das ist der Vorteil dann eben von nervensystemsorientierter Therapie oder Coaching oder einfach nervenorientiertem Wissen. Das können wir uns ja zu eigen machen und dann eben über den Körper gehen und gucken, was kann ich tun, sodass sich dieser innere Alarm verändert. Und dann bin ich viel mehr in der Selbstregulation und eben weniger in der Selbstkontrolle.
Ja, genau. Sehr, sehr schön. Genau. Und das ist ja auch das, was wir den Kindern mitgeben wollen. Genau, ja. Über den Körper. Ja, dann erzähl doch mal, wenn das auch Thema deines Buches ist, dann darfst du jetzt mal das Geheimnis lüften. Kathi hat dein Buch geschrieben. Du hast ja schon welche geschrieben, aber jetzt ein Sachbuch, ne? Genau, die anderen beiden Bücher empfehle ich aber auch total für Kinder, ne? Für die Regulierung von kindlichen Nervensystemen. Vielleicht magst du auch nochmal einfach die Titel sagen, nicht, dass ich die falsch sage und
PPL lasse. Die Reise des Schmetterlings ist das erste Schmetterlingsbuch, wo die SOS-Übungen zur emotionalen Ersten Hilfe und Stressregulation integriert sind in eine Geschichte der kleinen Jona. Und gibt es Video und Begleitmaterial dazu. Und ich finde es Ich mag es sehr gerne.
Ja.
Und weil die SOS-Übungen, das ist die klassische Variante. Und da stecken ja ganz viele neurobiologische Prinzipien hinter jeder einzelnen Übung. Und wenn man die verstanden hat, dann kann man diese Übung auf unheimliche verschiedene und viele Arten und Weisen anwenden und auch an die jeweilige Situation anpassen. Und daraus ist dann die Wutvariante entstanden, weil das bei mir in der Praxis mit eins der häufigsten Themen ist, Wut bei Kindern und auch bei Erwachsenen. Und deswegen habe ich dann noch ein Buch geschrieben, Jona ist wütend, wo die SOS-Übungen in der Wutvariante integriert sind. Genau. Und jetzt habe ich ein Sachbuch geschrieben. Es ist auch schon vorbestellbar. Es wird im Herbst, im Oktober rauskommen. Das heißt, Nervenstark verbunden. Selbstregulation von Kindern stärken für mehr Geborgenheit, Wachstum und einen entspannteren Familienalltag. Und wir tauchen richtig tief ein in die Nervensystemswelt. Und wir schauen uns an, wir bekommen wirklich ein Gefühl für die einzelnen Lebens- und Überlebensimpulse, in die unser Körper reingehen kann. Also, ne, wenn ich mich sicher genug fühle, dann bin ich in einer anderen Physiologie, also mein Körper ist in einem anderen Zustand, als zum Beispiel, wenn ich in Angst bin. Und bestimmte Körperzustände unterstützen bestimmtes soziales Verhalten. Also wenn ich zum Beispiel in einer Physiologie des Schlafes bin, dann ist das nicht unbedingt der Zeitpunkt, wo ich zu sozialer Interaktion fähig bin. Das Verhalten wird nicht unterstützt. Der ventrale Vagusnerv ist dort nicht aktiv. Und gleichzeitig ist, wenn ich in einem Erstarrungszustand bin, wo der dorsale Vagus dominant ist und darunter vielleicht noch Sympathikus steckt, das ist nicht der Zeitpunkt, wo ich irgendwie gut Intimität irgendwie zulassen kann. Also so Nähe und Geborgenheit und Kuscheln und solche Sachen. Und wenn wir da so ein bisschen mehr Verständnis für bekommen, wie das mit dem Nervensystem funktioniert, also dieses Zusammenspiel zwischen Sympathikus, dorsalem Vagus, ventralem Vagus und welche verschiedenen Körperzustände daraus entstehen können, auch so Blended States, also so Mischzustände, was ist, das ist ja nicht nur der dorsale Vagus präsent oder der ventrale oder der Sympathikus, sondern es gibt da eben diese Mischzustände und die unterstützen eben unterschiedliches soziales Verhalten. Und das habe ich mir ziemlich genau angeguckt mit ganz vielen Beispielen aus meinem Alltag und auch aus der Praxis, ganz vielen Fallbeispielen, sodass man wirklich so ein Gefühl dafür bekommt, wie kann ich das auch erkennen? Wo bin ich gerade? Wo ist mein Kind gerade? Oder wieso knallt's? Ja, was ist, also diese typischen Themen, die so auch da sind. Und wie kann ich mein Kind und auch mich dabei unterstützen, in einen Zustand zu kommen, der mehr Geborgenheit, Wachstum und eben auch entspannteren Familienalltag fördert?
Cool. Sprich, das Buch richtet sich aber schon auch an Eltern. Also die verstehen dann schon auch, wie das funktioniert, wenn man jetzt nicht großes Systemswissen hat.
Absolut, absolut. Also. Es gibt immer so kleine Nerdboxen. Der Rest ist, also es macht Sinn, die zu lesen. Und ich glaube, das ist eine meiner großen Fähigkeiten, dieses komplexe Wissen wirklich auf eine Alltagstauglichkeit runterzubrechen, ohne dass Wissenschaftlichkeit verloren geht. Und es richtet sich hauptsächlich an Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern. Und gleichzeitig können auch, also es richtet sich nicht explizit an pädagogische Fachkräfte und gleichwohl können die super viel draus mitnehmen, weil natürlich auch einige Beispiele aus Kita und Schule mit dabei sind. Das Nervensystem in der Kita und Schule natürlich genauso irgendwie ist.
Ja.
Genau.
Ja.
Und für alle, die das vorbestellen, wir haben nämlich so eine coole Aktion. Da ist es sinnvoll, bei uns auf die Seite zu schauen. Ich weiß noch nicht genau, wir setzen das gerade noch um. Wer uns den Nachweis der Vorbestellung schickt, bekommt nach einem Zoom-Link, wir machen nämlich eine extra Veranstaltung am Erscheinungstag. Also alle gerne den Vorbestellnachweis aufbewahren und dann darauf achten, wohin man den schicken kann.
Ja.
Das wird bei uns auf der Webseite oder Newsletter spätestens bekannt gegeben. Und dann gibt es die Menschen, die so ein Buch als die Katze im Sack kaufen, gibt ja noch keine Rezension. Das Buch ist gerade mal fertig geschrieben. Es wird jetzt noch redigiert etc. und kommt dann erst in den Druck. Also es ist ja schon so ein Vorschussvertrauen und dem würde ich gerne mit einem Dank entgegenkommen für diejenigen, die uns dieses Vorschussvertrauen geben.
Super, klasse. Also man kann es jetzt schon vorbestellen. Und wann kommt es genau raus? Im Oktober hast du gesagt.
Im Oktober, genau. Also zurzeit der Erscheinungstermin ist der 1.10., aber man weiß ja nie, was da vielleicht noch irgendwie zwischenkommt. Deswegen grob Oktober.
Okay, alles klar.
Ich werde darauf aufmerksam machen, auf Instagram und auf Newsletter.
Genau, ja, ich verlinke das alles, dann genau, finden Sie zu dir. Super, Kathi. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich habe noch eine letzte Frage, wenn du ein Buch schreibst. Wie kommst du denn in den Flow, ganz persönlich? Wenn du mal so Flauten hast und so das Gefühl hast, Buchschreiben ist ja schon so eine Sache, da muss man ja schon im Flow sein, damit da irgendwie das fließt, nehme ich mal an. Und was ist denn dein persönlicher Weg dorthin in den Flow?
Es kommt auf die Jahreszeit an. Also im Sommer ist es auf jeden Fall das Schwimmen. Also ich gehe unheimlich gerne im See schwimmen, also auch gerne lange und weit schwimmen. Damit komme ich gut in den Flow, sonst Qigong auch immer sehr gut für mich. Die SOS-Übungen mache ich selbst. Und ich kann am besten hier draußen in der Natur schreiben, also im Garten sitzen. Letzten Sommer habe ich viel geschrieben, da lag ganz oft der Fuchs neben mir.
Oh.
Also das, diese Verbundenheit mit Natur und den nicht domestizierten Tieren, die Vögel, die hier alle so sind.
Ja.
Das ist immer richtig gut. Und möglichst wenig Alltagsscheißtermine.
Ja, cool. Super. Ja, klasse. Kathi, gibt es noch etwas, was du mit auf den Weg geben möchtest? Abschlusswort überlasse ich dir.
Ja, ich glaube wirklich die Einladung an alle erwachsenen Bezugspersonen, egal ob es jetzt Mütter, Väter, Tanten, Onkels, Babysitter sind, ne? Oder auch pädagogische Fachkräfte. Also ich weiß, dass ich in meinem Leben waren es nicht meine Eltern, die mir das Stabile mitgegeben haben. Bei mir waren es die Lehrkräfte. Es waren ganz bestimmte, schreibe ich auch ein Buch drüber, eine Lehrkraft, ne, die mich zweimal an die Seite genommen hat. Und dadurch, also das weiß sie gar nicht, ne? Also ich plane immer nochmal hier einen Brief zu schreiben. Es reicht eine Person und die können wir sein. Das kann für unsere eigenen Kinder sein, das kann für Nachbarskinder sein, das kann für TherapeutInnen, also für KlientInnen sein. Das hat mich immer sehr bewegt, eben auch aus der eigenen Erfahrung. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht diese eine, also es hat sich immer mal wiederholt, dass einzelne Personen da waren. Es waren nicht meine Eltern. Ja. Und was mich als Mutter selbst, glaube ich, die meiste Entspannung gebracht hat, war die Arbeit von Winnicott. 30% sind genug. Also es reicht 30% liebevolle Fürsorge und Eintun und Verstehen der Bedürfnisse meines Kindes und Erfüllen der Bedürfnisse, damit mein Kind oder meine Kinder sich gesund irgendwie entwickeln können. Das hat mir, 30%, das habe ich geschafft.
Das habe ich geschafft, ja, super schön. Sehr schön. Ja, genau, weil das ist ja genau das, was wir Mütter uns immer, oder viele, viele Mütter, ne, sich so aufladen, so ich muss 100%, eigentlich 300%ig da sein, ne?
Ganz genau.
Und dann landen sie im Burnout, genau.
Ja.
Ja, super. Herzlichen Dank, dass du im Leuchtturm warst.
Ja, ich danke dir.
Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch. Ich werde es mir auf jeden Fall auch gleich vorstellen und freue mich drauf. Und ja, ich grüße euch alle in die Runde und wünsche euch eine gute Woche und dass ihr ganz viel mitnehmen konntet aus dieser Episode. Macht es ganz, ganz gut und alles Liebe. Ciao, ciao.
Tschüssi.